Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. Okay, dann starten wir mal los. Ich sag erstmal hallo Andreas, wie geht es dir?
Hallo Markus. Und wie im 2-Wochen-Rhythmus kann ich dir sagen, es geht mir wunderbar. Es war eine tolle, spannende Woche. Ich habe viel erlebt, viel gehört, viel mit Kollegen gesprochen. Und wie immer war auch viel auf dem Kundenhorizont los und spannende Themen. Was hast du denn so die Woche erlebt und was bewegt dich aktuell?
Ja, ganz viele spannende Kundenthemen waren dabei. Aber ich fand es auch fast bezeichnend, dass wir eine Folge aufgenommen haben und haben dabei angepriesen oder gesagt, dass leider Gottes die KI-Funktionalitäten in Fabric doch sehr hochpreisig sind. Und kaum war die Folge am Montag raus, war auch gleich schon die FabCon und es wurde in Las Vegas announced, dass heutzutage mit der neuen Fabric-Version, also April, Ende April wird es wirklich live gehen, man auch die KI-Features schon mit einer kleinen Kapazität nutzen kann. Ab einer F2 soll es losgehen. Ich bin sehr gespannt und ich denke, darüber machen wir auch heute unser Thema. Wir machen nicht über die KI das Thema, sondern über das, was wir jetzt ganz neu über die FabCon und das März-Release erfahren haben, wie es denn Richtung Fabric weitergeht und was denn so unsere Highlights sind, was wir gehört haben, was jetzt als nächstes kommt und starten damit rein. Und erste Thema wäre dann also die kleinen KI-Features. Andreas, wie siehst du das denn? Freust du dich, dass du es jetzt endlich auch nutzen kannst in kleineren Umgebungen?
Absolut, Markus. Das war bei uns auch wirklich ein absolut heißes Thema. Was ich aber etwas unglücklich fand, da muss man mit den Amerikanern nochmal reden. Es war ja Ende März und als die News für alle so ein bisschen reinpurzelten, war es der 1.4. Und ich weiß nicht, wie ihr das so in eurer mitteldeutschen Region handhabt. Bei uns ist das immer so ein Scherztag, der sehr gefährlich ist. Ich habe das natürlich extrem hinterfragt. Natürlich weiß ich, dass die Sachen am 30. rauskamen, aber war gefährliches Thema. Was ich gut fand, dass sie das jetzt endlich für kleinere, ne, zur Verfügung stellen, für kleinere Kapazitäten, fand ich wirklich gut. Die Frage ist, und wenn man sich das anschaut, was verbraucht denn das Copilot, habe ich ja wieder widersprüchliche Sachen gelesen. Das kann also dann auch wieder heißen, man möchte dich zu mehr Consumption treiben, was ich aber nicht glaube, aber es braucht halt ein bisschen Leistung. Also, ich find's gut, dass es kommt. Es hilft viel. Und wie immer, ich bin Fan von KI. Nur so ganz blind benutze ich's nicht. Wie sieht's denn bei dir damit aus? Findest du das Feature dann auch so cool?
Ja, ich finde das sehr cool. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass es jetzt eben nicht an dieser großen Kapazität hängt. Weil genauso wie du es angesprochen hast, wir wissen noch nicht, was es verbraucht in Summe. Und Microsoft hat ja wirklich vorgesorgt und hat ja die Möglichkeit jetzt geschaffen, dass man auch so KI-Cluster bauen kann. Also letztendlich eine Fabric-Kapazität extra für das Question-Answer-Feature oder besser gesagt den Copilot-Feature und so weiter. Und dann sind wir natürlich in der Lage zu sagen, wir machen eine Kapazität extra für dieses Thema, können das dann in den Rahmen nutzen, dass es eben mit einer Pro-Workspace auch funktioniert. Und das andere, was wir halt auch machen können, ist, dass wir die, also gehe ich jetzt auch ganz stark von aus, wenn wir sowas wie die Agents, also die ursprünglichen KI-Skills heißen jetzt Agents auf Microsoft Fabric-Seite. Wenn wir so ein Agent anlegen, können wir das natürlich auch in einem Workspace machen, die wir anders entsprechend deckeln mit entsprechender CU-Leistung, als wir vielleicht unseren normalen Betrieb mitmachen. Also man kann damit jetzt schon ein bisschen mehr kontrolliert reingehen und kann das ein bisschen aufteilen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und auch da für mich wirklich die Frage, wofür nutze ich es eigentlich? Persönlich bin ich der Meinung, viele der Copilot-Assistenten bei der Entwicklung wäre jetzt nicht so meins, aber wer es braucht, kann es jetzt eben, und da denke ich tatsächlich an Personen, die vielleicht relativ neu im Thema sind und sich erstmal nur eine kleine Kapazität kaufen wollen, die können damit eine Unterstützung erfahren. Und für die anderen, die jetzt sagen, okay, wir wollen es gar nicht für die Entwicklungsprozesse benutzen, den Copilot, sondern tatsächlich für solche Skill Geschichten und ich möchte die KI auf meinen Daten haben oder die KI soll meine Daten zurückliefern und ich möchte den Copilot innerhalb meines Teams nach Daten fragen können und er gibt mir eine Antwort darauf. Für die ist es natürlich jetzt auch wieder eine Möglichkeit, eine entsprechend dedizierte Kapazität da abzustellen und nicht immer mit den großen F64 handeln zu müssen. Und das finde ich schon sehr cool. Möchtest du noch was ergänzen? Sonst habe ich nämlich genau was in diese Abgrenzung noch reingeht.
Können wir gerne machen. Ich würde eine Kleinigkeit ergänzen, wo du das so erzählst. Ich muss sagen, KI-Thema ist wirklich super, super. Ich sehe, ich nutze das auch im Entwicklungsumgebung, gerade mit Git und Ähnlichem. Und gerade wenn es darum geht, meinen Code in DBT oder Ähnlichem zu beschreiben, ist das Wahnsinn, was die KI schafft, mir abzunehmen an Zeit, um dann etwa Dokumentation zu schreiben. Sei es, was tue ich denn hier in diesem Code? Das macht die wirklich grandios. Also so viel schnellen Text habe ich noch nie geschrieben. Und die Kollegen waren echt überrascht, wie einfach das ist, dass er eigentlich das, was ich programmiert habe, toll dokumentieren kann. Also ich muss sagen, ich kann nur sagen, KI gibt's einen absoluten Daumen nach oben. Und jetzt gerne von dir.
Ja, das nächste Thema war, was ich auch relativ cool fand, ich kann es gar nicht mal beurteilen, war dieses Autoscaling und Billing für Spark-Knoten. Also das, was du ja auch schon angesprochen hast, dass wir die Kapazität gekauft haben, dass auf der Kapazität sowohl Frontend- als auch Backend-Prozesse laufen, dass wir diese Backend-Prozesse auch zu einem gewissen Maß limitieren können, damit genug bereit bleibt, um auch Frontend-Prozesse darin ausführen zu können. Aber jetzt eben auch zusätzlich die Möglichkeit zu sagen, okay, mein Spark-Thema, wo ich arbeite, da benutze ich doch die Flexibilität des Autoscalings und entsprechende eigene Verrechnung zu machen, ohne dass ich jetzt wirklich hingehe und muss dafür eine separate Kapazität aufsetzen in der Form. Also diese Mischung, die wir jetzt bekommen. In Azure war immer, wir mussten den ganzen Service kaufen. Jetzt mit Fabric geht es dahin, dass wir diese Subscription haben. Und jetzt auf die andere Seite hin kriegen wir jetzt doch wieder die Möglichkeit, diesen einzelnen Service dann doch nochmal aus dem Bundle nochmal anders zu lizenzieren. Also das war für mich geil.
Bin ich bei dir? Finde ich auch total gut. Was ich daran etwas schwierig finde, mir wäre es ja lieber gewesen, ich kann das direkt in Fabric steuern, dass ich sage, so und so viel Kapazität bekommst du. Also was so ein bisschen Richtung Einbremsen von gewissen Ressourcen angeht, das fehlt mir hier. Aber die, wenn du so willst, Autoscale-Abrechnung, die finde ich schon gut, weil sie wirklich den Bereich abdeckt, den wir jetzt benötigen. Denn wir haben bei uns ein paar echte Fans für Spark Workloads, also alles, was sie in den Notebooks so treiben. Ich bin da dann, ich zähle ja zu der Generation SQL, ist das, was mir super gefällt. Und wir haben ganz viele Notebook-Fans. Ich finde, das ist auch absolut okay. Aber dass du es jetzt wirklich rausziehen kannst, es wird unabhängig skaliert und auch abgerechnet, finde ich schon gut. Und selbst das kannst du in Kapazitätsgrenzen setzen. Also es gefällt mir gut, dass das geht. Ich hätte es mir aber gewünscht, dass ich in Fabric eher das ganze Thema etwas weiter steuern kann. Also ich weiß, da gibt es den tollen Begriff Überspannungsschutz im Deutschen bei Fabric. Ich finde die Übersetzung etwas, ja, man muss sich dran gewöhnen, aber es funktioniert. Finde ich tatsächlich gut, dass es das gibt, aber ich hätte mir da mehr gewünscht. Und um vielleicht mal eine Überleitung zu was Positivem zu finden, was ich cool finde, dass natürlich jetzt auch die Security dem ganzen Fabric etwas mehr dazu kommt. Das gefällt mir richtig gut. Also One Leg Security, das hat mir echt gefehlt. Wir sind gerade dabei, das etwas auszutesten, ob das den Mehrwert bringt, so wie wir uns das wünschen. Der Kunde dann natürlich auch. Also wir testen das im Kundenkontext. Bin ich wirklich mal gespannt. Also ich kann nur sagen, wieder viele Features gekommen und ich frage mich immer, wer kann das alles testen? Wie geht ihr denn mit sowas um, wenn so viele neue Informationen kommen?
Ja, genau. Wir hatten das eben auch, wir haben ja schon mit Arthur zusammen auch so eine erste Einschätzung gemacht. Und was ich interessant finde, weil du es jetzt gerade sagtest, auch mit der Skalierungsthematik, dass du dir was anderes gewünscht hast. Ich finde es gut, dass Microsoft aber dennoch diesen Weg geht und diese ersten einfachen Schritte macht. Also gefühlt No-Brainer. Wir haben auf den einen Weg schon was gefertigt. Wir haben auf der anderen Seite was da fertig. Dazwischen fehlt noch irgendwie leicht irgendwas, was es perfekt machen würde. Aber wir liefern schon mal diese Einzelbausteine aus, damit man so einen Weg schon mal beschreiten kann und das dazwischen, also dass mich jetzt vielleicht noch mehr die vorhandene Kapazität einstellen kann. Ich gehe davon aus, es wird in Zukunft auch kommen, aber da wird jetzt eben nicht drauf gewartet, sondern es wird erstmal schon mal dieses Scaling reingebracht. Das One-Leg-Security, Thema sind wir auch super hype drauf. Da sehen wir auch ganz viele Kunden, die da hin wollen und nutzen wollen. Vor allem, weil wir viel über Berechtigungen in letzter Zeit gesprochen haben. Und es war immer eigentlich noch dieser Bruch, den wir da drin haben. Sobald du in die Security reingingst und hast dann dein Direct Lake Mode verloren oder andere Sachen, das war nie so richtig cool. Du hattest immer so ein paar Workarounds. Und wenn das jetzt das wirklich verbringt, was es verspricht, dann ja, dann wird das gut. Ich würde dich aber da gerne mal fragen, habt ihr also jemanden schon, der das in der Private Preview, nee, Public Preview? Nee, es ist noch nicht öffentlich. Man kann sich doch auf der Webseite registrieren lassen, dass man dieses Feature bekommt. Das habt ihr schon?
Das haben wir schon gemacht, aber das ist halt wie immer, Markus, es muss jemand auch die Zeit finden danach, auch wenn er sich das wünscht, etwas zu tun. Und ich muss ehrlich sagen, es ist halt echt viel und du darfst eins nicht unterschätzen. Wir haben ja alle noch auch Kundenprojekte, sonst wäre es natürlich echt schade. Was ich aber schon finde, um diese kleinen Schritte noch mit aufzunehmen, was ich wirklich total cool finde, dass Microsoft sich in jeder Richtung wirklich Mühe gibt, auch was so diese Lerneinheiten angeht. Und da habe ich ein Thema, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, diese Azure AI Skill Fest. Finde ich mega cool, dass du ab dem 8.4. so kleine Lerneinheiten dir anschauen kannst und täglich so ein bisschen sich dem AI etwas nähern, ausprobieren, testen. Finde ich richtig gut. Also können wir gerne auch im Nachgang verlinken. Sollte man sich unbedingt mit beschäftigen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als nur davon gehört zu haben und es nicht ausprobiert. Ich muss immer, das ist wie mit dem Auto, ich muss es gefahren sein, sonst kann ich dir nicht glauben, ob es so funktioniert. Also ich finde es richtig gut und ich weiß, der Marc hat das total abgefeiert, denn der freut sich da auch drauf. Also insofern, Microsoft macht schon vieles richtig gut. Auch die kleinen Schritte, die wir kommen, und es kommt immer noch ein neues Häppchen. Aber du weißt ja, wie das ist. Mir fehlen immer noch so ein paar Häppchen. Also da ist noch nicht alles da, aber es ist auf einem guten Weg.
Ja, da, wo du es genauso ansprichst. Also wir kommen auch leider nicht immer zu allem zum Experimentieren und Ausnutzen. Und es sind auch wirklich solche Sachen. Ich meine, das ist schon länger da, die Visual Calculations. Ich bin dann noch nicht ganz mit warm geworden, sehe aber mittlerweile draußen in der Welt, dass die auch andere MVPs schreiben, dass sie jetzt erst gerade merken, was für coole Möglichkeiten da verfügbar sind. Und es gibt ja auch noch weitere Sachen, die da in diese Vorschau reinbringen. Zum Beispiel der NJ Park spricht da schon drüber und auch Marco Russo hat, glaube ich, heute drüber geblockt, dass es jetzt User-Defined Function im DAX gibt und so, dass er, NJ Park macht eben auch viel mit SVG-Grafiken, der würde dann entsprechende DAX-Funktionen ja mit reingeben, die das Ganze generieren können. Auf der anderen Seite haben wir die User-Defined Functions jetzt in einem Bereich, dass wir innerhalb von Fabric so eine Art, oh, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein. Man konnte in Azure Service, nee, ein Azure Function war es. Ja, und du kannst jetzt eben sowas wie Azure Functions auch innerhalb vom Fabric erstellen auf deine Daten und kannst so kleine Mikroservices förmlich anbieten und nutzen. Und gleichzeitig ist das der erste Wurf Richtung, ja, Writeback, was ja auch Microsoft schon vorgestellt hat. Und es kursieren Videos im Internet, wo es dann gezeigt wird, dass man innerhalb von Power BI Bericht diese Azure Function ausführt als Aktion und damit im Prinzip das Writeback verfügbar macht. Also da sind viele Sachen, wo wir jetzt die Demos gesehen haben. Wir jetzt wissen, dass es auch in den nächsten Monaten kommt, dass wir nicht mehr lange warten muss. Aber man möchte echt Hand anlegen und man fragt sich manchmal doch, ja okay, wie weit kann ich das eigentlich treiben, damit ich das dann auch wirklich gut und sicheren Gefühls in einem Kundenprojekt ja umsetzen kann. Aber ich habe es auch schon überlegt, es ist unglaublich, wenn man sich mal anguckt, wie man jetzt übers Jahr, weil zu jeder größeren Konferenz gibt Microsoft wieder so ein paar Announcements, so ein paar Features in den Preview rein und man ist überwältigt. Und wenn man überlegt, wie das früher war, also du hast ja jetzt übers Jahr immer mal wieder was neu kommt und du weißt, du musst dem Kunden nicht gerade überreden, dass er jetzt die neue SQL-Server-Version installiert, sondern du kannst ihm sagen, ab März ist das bei dir verfügbar, ne? Oder siehst du das anders?
Nein, absolut. Ich finde das richtig gut. Also da hatten wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Allein diese kleinen Schritte und dass wir vorangehen. Nur manchmal weißt du ja, du vermisst das eine Feature oder das andere. Die Kunden sind dann auch schon auf, wenn du so willst, interessiert auf mehr oder wir sagten früher immer heiß auf mehr. Aber ich sag mal, so diese kleinen Schritte machen es total gut. Und ich mach mal wieder ein tolles Beispiel. Ich liebe zum Beispiel das, was kommt mit dem Copyjob. Also die Erweiterung des Copyjobs. Ich weiß, das hört sich so banal an, aber bis jetzt haben wir ganz vieles nicht mit der Pipeline gemacht, weil gewisse Sachen haben uns da noch gefehlt, die wir uns gewünscht haben. Und da sind so einige Sachen gekommen. Marc würde sagen, das Ding wird langsam erwachsen. Da kommen einige Themen dazu. Und wir haben bis jetzt halt relativ viel mit ADF gemacht. Und wir verproben für uns gerade, ob wir dann wirklich mal endlich Richtung Fabric gehen und uns dann diesen Zwischenschritt sparen. Also es fühlt sich für mich gut an. Es gibt viele Features, sei es Incremental Mode, Copy Mode, Full Mode, auch die ganzen Konnektoren. Da hat sich richtig viel für mich getan. Wir müssen uns das aber wie immer anschauen, ob es das ist. Und du weißt ja, wie das ist. Ein neues Feature bedeutet auch, einer muss es testen. Und jedes Feature, was kommt, bedeutet wie immer, es kann ja auch noch kleine Fehler geben. Deswegen ist es ja auch meist Preview oder ähnliches. Also ich freue mich aber trotzdem drauf, dass sich so viel tut. Umso spannender finde ich, was denn da draußen damit geschieht. Und da komme ich immer wieder zu dem Ding zurück. Wir können jetzt auch schreiben mit Power BI. Da warte ich auch immer noch darauf, dass da die ersten coolen Sachen gebaut werden. Bis jetzt habe ich da noch nicht so viel gesehen, was mich davon überzeugt. Aber was ich sagen muss, ich finde es gut, dass sich da viel tut an jeder Front und ich nicht noch ein halbes Jahr warten muss. Aber da könnte ich mich 100-mal wiederholen, weil ich bin da wirklich begeistert von, dass ich nicht immer auf die große Box warten muss, sondern wirklich, es tut sich viel, viel, viel. Und Microsoft macht das auch wirklich gut, indem es, wenn es was präsentiert, also du sprachst das an, die ganzen Konferenzen und alles, was da steht, dass sie immer kleine Sachen rausgeben, weil sie bringen uns immer näher dem Entwicklungsstand, wo sie schon gerade sind. Und es kommt echt viel. Und man muss schon aufpassen, dass man da nicht den Überblick verliert, weil welches Feature war jetzt gerade schon, welches ist schon da, welches ist noch auf dem Weg. Und diese Mischung auch, ich weiß, wir haben auch ein paar Kollegen, die sind schon in internen Previews zum SQL-Server, der dann demnächst mal kommt. Auch spannend. Also Microsoft tut viel, um die Leute und die Interessenten oder nennen es mal Partner einzubinden, um auch gerade das Feedback, ne, du weißt, wie das ist, warte nicht, bis das große Feedback kommt, sondern lieber kleine Schritte, um ein, wenn du so willst, rundes Produkt abzuliefern. Und früher gab es ja immer das Ding, die Software reift beim Kunden, du weißt, wie es hieß, das ist schon ein guter Weg, den sie geschlagen haben, und ich freue mich immer wieder zu hören, was es dort alles gibt, sei es auch das ganze Mirroring und alles, was da noch mit drin ist, selbst der Data Flow Gen 2, den ich persönlich zwar nicht nutze, aber auch der entwickelt sich immer noch weiter und wird auch immer besser. Also ich muss schon sagen, sie bleiben an all den Features dran, es wird immer wirklich besser, und ich muss auch sagen, selbst Power BI selbst, gab es ja auch ein neues Update, hat sich auch wie immer was getan. Ich kann mich jetzt direkt dort einrichten mit dem Direct Lake. Und also das funktioniert schon richtig gut. Also das einzige Feature, was ich mir jetzt noch wirklich wünsche, dass die Git-Integration etwas granularer wird. Und dann sind wir auch schon wieder ganz weit vorne.
Ja, das ist übrigens genau das, was man jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen merkt. Microsoft, ich glaube, die Features sind gar nicht so neu und innovativ, was man so in Summe macht, dass jetzt irgendwas ganz Neues kommt. Aber die Sachen, die da sind, werden jetzt mehr und mehr stabilisiert. Also genau das, was du sagst. Wir hatten das mit dem Dataflow Gen 1, jetzt geht Dataflow Gen 2, dann Dataflow Gen 2 mit CI/CD-Support. Und jetzt rücken sie alle wieder näher zusammen. Ich kann mittlerweile Dataflow Gen 1 als Gen 2 speichern, ohne dass ich da jetzt irgendwie Export, Import machen muss. Die CI/CD-Unterstützung ist schon dabei. Der Beipackzettel, so wie der Arthur sagt, ist bei den Dataflow Scan 2 kürzer geworden. Er hat weniger Nebenwirkungen. Er kann jetzt auch in den Data Pipelines genutzt werden. Wir kriegen jetzt die Parametrisierung von Dataflows. Bin ich auch super geil, dass man eben aus einer Pipeline heraus sagen kann, okay, ich pack da was bei. Es gibt sowas wie Variablen auf Arbeitsbereichebenen, wo man eben auch, was du gerade wieder mit dem CI/CD angesprochen hast, wo ich mein Projekt, was innerhalb eines Workspace liegt, anders parametrisieren kann als Gesamtheit, als es in einem anderen Workspace lebt, wo es dann meinetwegen ein Dev, ein Test oder ein weiß Gott was für ein Workspace ist. Also diese Trennung kann man ja beliebig viel fahren. Also ich glaube auch, da passiert gerade eine ganze Menge. Und persönlich bin ich auch sehr interessiert daran, weil wir sind ja bei uns auch ein bisschen zweigeteilt. Wir haben die Microsoft-Welt und auf der anderen Seite haben wir die SAP-Welt. Und auch da merkt man, dass sich gerade was tut. Ich denke mal, ein paar von euren Leuten sind auch da begeistert, dass SAP sich Richtung Databricks mehr und mehr committed hat in dem Rahmen. Da gibt's ja auch ein paar Fans bei euch. Aber genau das ist gerade interessant zu sehen. Und was ich so ein bisschen sehe, ist, die haben natürlich jetzt auf SAP-Seite diesen Anfangsschmerz. Also die fangen jetzt mit ihrer Plattform an und ich denke nur so, boah, was wir bei Microsoft auf Microsoft-Seite durchlebt haben, ist natürlich geil, weil wir diese Plattform an sich erstmal als Power BI Plattform hatten und meinetwegen die ganzen Services, aber Microsoft hat im Prinzip ja dann vor ein paar Jahren schon angefangen, diese Fabric Plattform gemacht, und wir sind ja jetzt im Prinzip schon 2 bis 3 Jahre weiter als im Prinzip da ein anderer Anbieter, und gleichzeitig merkt man aber auch wieder, wir stehen in unserer Plattform sehr für in Anführungszeichen Offenheit, also du musst sehr viel selber programmieren, selber erstellen und machen, wohin der Anspruch anscheinend auf der SAP-Seite ist, dass sie natürlich ihr ERP-Know-how, ihr Anwendungs-Know-how haben und da aber auch schon entsprechende Artefakte liefern müssen, beziehungsweise entsprechende Prozesse vorleben müssen, wohingegen bei Microsoft eben gesagt wird, okay, hier ist deine Datenplattform, was deine Vorsysteme sind, ist deine Sache, und dafür musst du dann halt auch schauen, wie du die zusammenführst oder wie du die Integration machst. Aber ja, es ist nicht so verschlossen und nicht so viel vorbereitet an der Stelle, also Freiheit versus von der Stange ist, glaube ich, dann auch schon mal wieder da in dieser Data Analytics Bereich die Frage. Aber ich glaube, das erlebst du ja selber auch. Ihr habt ja auch schon das ein oder andere, wo ihr sagt, auf der Basis können wir dir etwas von der Stange anbieten, wenn du folgende Konstellation hast, oder siehst das anders?
Ja, das haben wir auch schon. Also gerade das, was SAP anspricht, so Business Content und ähnliches, da müssen die natürlich auch wirklich viel liefern für ihre Plattform. Allerdings ist es bei SAP natürlich auch so, sie haben halt auch eine wirklich gute Plattform. Ist klar, dass sie natürlich auch den Mehrwert irgendwie darstellen. Deswegen finde ich den Move zu Databricks, finde ich mega. Der gefällt mir, und unsere Kollegen haben das natürlich gefeiert. Und wie es der Zufall will, beschäftigen wir uns damit natürlich auch, weil wir haben auch ein Team, was sich so ein bisschen Richtung Databricks mehr entwickelt, und da sind die echt stark. Aber wo du das erzählt hattest mit dem SAP, bevor ich jetzt zu unserem Content vielleicht nochmal komme, habe ich das Thema. Wir merken immer wieder, und das habe ich auch mit den Kollegen, ob du jetzt Databricks oder Fabric, so die Plattformen oder die Technologien sind austauschbar. Ja, jeder hat so seine Vorteile, Nachteile. Und manchmal merkt es der Kunde erst, wenn er es benutzt, wo war denn die Vorteile von dem und von dem? Weil von der Anwendung her sind sie alle sehr ähnlich. Also ich habe da einen Kollegen, den ich sehr schätze, der sagte nur, ich habe das Gefühl, ob ich es da oder da mache, und der macht beides, der macht Databricks und Fabric und sagt, ist eigentlich egal, ob ich jetzt A oder B benutze. Das Fahrzeug fährt sich ähnlich. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, andere Reifen. Aber im Prinzip ist es gleich. Und das Spannende ist halt, SAP macht sich jetzt auch auf den Weg. Und wir sind schon ein paar Schritte weiter, aber andere Anbieter haben halt auch schon Vorsprung. Und ich weiß, wir haben diesen Business-Content, den SAP ja immer so vorantreibt. Das haben wir auch, weil wir arbeiten ja auch mit Tagetik zusammen. Da haben wir relativ viel. Und wer es nicht weiß, die Italiener behaupten ja immer noch bis heute, das soll wohl auch stimmen, die haben die Buchhaltung erfunden. Bleibe ich bei, das glaube ich denen auch. Da will ich mich lieber nicht einmischen. Aber auch da ist es halt so, das ist zwar auch eine Software, die ist im Standard, aber da kann man so viel customizen und frei definieren. Du kannst dir vorstellen, wie viel Herausforderungen es sind, das mit einem Standardprozess Richtung Power BI zu bewegen. Da kann man sich auch wirklich viel einfallen lassen, aber da muss man halt versuchen, das Ganze so weit wie möglich zu standardisieren. Und jetzt kannst du dir ja in etwa vorstellen, wenn man in einem Team arbeitet, das baue ich ja auch so. Das ist auch der Grund, warum ich immer so für das Thema Standards, Namen, Formen, Strukturen, mach's nicht jedes Mal anders. Ja, wäre schön, wenn wir uns auf irgendetwas einigen. Und ich bin Fan von, am liebsten gibt's der Kunde vor, ich sage ihm, was ich machen würde, und er sagt dann so, hätte ich's gern, weil dann lebt er das auch mit. Und ich kann mich da anpassen. Also ich bin dann zu sehr Berater, als dass ich sage, das muss man genau so machen. Ich gebe halt nur die Rahmenparameter mit, und das dürfte bei dir ähnlich sein. Aber wo ich diese ganzen Features, da bin ich noch nicht von weg. Ich habe für mich immer noch eins, was ich auch fantastisch finde. Du weißt, es gibt viele Kollegen, die arbeiten gern mit grafischen Oberflächen, stellen da was ein, alles wunderschön. Und selbst das, diese ganze Plattform-Enhancements, was Microsoft auch in Fabric gemacht hat, das klingt jetzt so langweilig, Command-Line-Interface in Fabric, das haben einige bei uns absolut gefeiert, weil auch da kannst du viel machen. Und da ist das ganze Thema wieder, ich kann das hier selber schreiben und muss mich nicht unbedingt auf die Oberfläche verlassen. Einige lieben das, und für ganzes Deployment und alles, was da dran hängt, da hängt echt viel dran, und das finde ich auch gut. Und ich finde es wie immer toll, und da bleibe ich bei, wenn Sie etwas rausgeben, haben Sie auch meist schon Doku mit dabei. Ich brauche kein Buch runterladen, das ist schon da. Finde ich mega. Das Einzige, wo ich immer sagen muss, so gewisse Features, und du weißt, es ist ja so eine freie Plattform, wie du es auch schon angesprochen hast. SAP ist da mehr so ein, ich nenne es mal Business-Kasten, nenne ich den mal, also bitte nicht falsch verstehen. Fabric ist immer so frei, bietet sich aber auch an, weil Fabric hat ja jetzt, wenn du so willst, außer man bewegt sich in CRM-Tools, dann müsste man halt überlegen, ob man da vielleicht eine Vision oder Business Central oder was es da alles gibt. Aber ansonsten kannst du dich ja mit allem verbinden und jeder Kunde hat ein anderes CRM. Es ist halt kein SAP, aber das ist auch irgendwie immer dabei. Also als Vorsystem taucht es bei uns immer wieder auf. Wir werden das gar nicht los. Also muss es wohl wirklich gut sein, glaube ich auch. Aber ich habe bei diesem Thema, ich mache das nochmal, diese User-Defined Functions, ich habe immer ein bisschen Sorge, dass die Kollegen das im Reporting dann wieder übertreiben. Das ist wie früher mit den Bookmarks, was cool ist für dynamische Berichte. Wartbarkeit stelle ich hiermit in Frage. Und ich möchte, dass die Kollegen und Kolleginnen das vorsichtig benutzen, freue mich aber, wenn es da coole Ideen gibt, wie man das möglichst ja, effizient nutzen kann. Ich bin halt nur ein bisschen vorsichtig, Markus, du weißt, gebranntes Kind scheut das Feuer. Wartbarkeit ist für mich das absolut oberste Ziel. Habe ich da übers Ziel geschossen oder ist bei dir anders?
Nee, das ist genau das. Und ich finde, auch da wird es wieder spannend. Im Rahmen der FabCon haben die jetzt auch bei Microsoft wieder Blogartikel und sogenannte Playbooks rausgegeben für den Bereich Data Lake, die ich super spannend finde, mal zu lesen mit den Konzepten, wie man zum Beispiel metagetriebene Datenloads aufbauen kann oder was man so berücksichtigen kann. Ich muss da selber noch mal ein bisschen mehr abtauchen, weil das ist genau das, was du ja auch schon sagst, dieses bisschen mehr Richtung Stange, ein bisschen mehr unter Kontrolle zu halten und zu sagen, okay, das ist unser Weg und das haben wir auch beschrieben und in dem Rahmen nutzen wir diese Funktionalitäten mit folgendem Mehrwert und auch das noch ein bisschen mitzugeben, also wirklich dieses Playbook zu haben, wie spiele ich eigentlich dieses Thema, finde ich sehr, sehr wichtig. Und wo du das mit dem CLI-Interface gesagt hast, muss ich so schmunzeln, weil ich auch heute wieder in unserer Timeline Tom Martens gesehen habe, der es auf seinem Apple MacBook installiert hat. Also auch da scheint es ja mittlerweile möglich zu sein, dass wir uns eben nicht nur auf Microsoft-Betriebssystemen damit bewegen können, sondern es schon wieder so weit offen ist, dass man es auch eben auf dem Apple MacBook benutzen kann. Und ich habe auch tatsächlich schon einige Kunden gehabt, die jetzt mehr und mehr gefragt haben, brauche ich den Power BI Desktop eigentlich heute noch oder kann ich das schon alles im Service machen? Habe ich irgendwelche Nachteile, wenn ich den Power BI Desktop oder Vorteile, wenn ich den Power BI Desktop nutze, Nachteile, wenn ich die Service-Version nutze? Und das sind mittlerweile Fragen, die man sich echt stellen muss. Und ich gucke da einfach positiv drauf und sage auch, wenn wir jetzt in die nächste Zukunft gucken, dann sehen wir ja auch, wo es hingehen soll. Und wir möchten halt auch die Leute mit den Apple Devices dann die Möglichkeit geben, das volle Paket zu nutzen. Und ja, es ist eigentlich wirklich sehr, sehr positiv. Sollen wir es langsam abrunden?
Wir können es versuchen, ne? Also ich glaube, das wird vielleicht eine Lobhudelei auf das, was wir uns alles angesehen haben. Also es ist ja viel auf dem Weg, also ich würde dir die Chance geben, wenn du möchtest, dass du es vielleicht mal mit dem ersten Abbinder versuchst. Vielleicht schaffen wir es ja mit drei Themen, vielleicht werden es mehr.
Ja, ich habe überlegt, ob wir es ein bisschen anders machen und wir ja ein bisschen um ein Ranking kämpfen. Und dass wir gucken, was unsere Top 3 Features sind. Wir diskutieren sie vielleicht kurz an oder kurz aus. Und ich würde mal sagen, für mich wäre eines der Top-Features tatsächlich die OneLake Security, weil sie eigentlich schon relativ am Anfang vom Fabric stand. Und wenn das kommt und diese Security wirklich von Dateiebene hoch bis hin in das semantische Modell durchfunktioniert, dann ist das schon eine echt Errungenschaft. Siehst du das anders? Würdest du es anders einordnen anstatt Platz 1?
Also ich finde, ob das Platz 1 ist, würde ich sagen, also ich würde ihn gleichberechtigt sehen mit anderen Sachen. Also ich finde das wirklich wichtig, da bin ich total bei dir. Also die Security, die haben wir uns alle gewünscht. Wie sie sich danach dann lebt, das muss ich zeigen, aber da sind wir auch dran. Also wichtig ist es allemal und gerade im Sinne von Datenschutz und wer darf welche Daten sehen. Du weißt, es ist immer ein heißes Thema, haben wir gerade jetzt wieder beim Kunden gehabt, denn wenn da Daten so offen liegen und eigentlich jeder, weil die Berechnungen noch nicht so ganz so glatt sind, alles sehen kann, ist immer ein heikles Thema, weiß ich. Ich würde aber trotzdem ein zweites Feature oben drauf packen, Autoscale-Abrechnung für Spark. Finde ich cool, weil wir haben wirklich ganz viele Data-Scientisten auch bei Kunden. Du weißt, die lieben das Werkzeug, nutzen da alles und denen ist es völlig egal, welche Cluster da im Background hochgefahren werden, die machen das einfach. Und ich habe wirklich einen Kunden, die lieben das und die machen uns das Leben nicht leicht. Und du weißt, wie das in Fabric ist. Ich kann nicht sagen, ich kapp dir das irgendwie total weg. Die wollen das nutzen und die brauchen das auch. Und die machen relativ viel Analysen, gerade was so Kundenanalysen angeht. Die brauchen sie auch, ist mir ganz klar bewusst. Und dieses da ein bisschen rausschieben können, dass die den normalen Workload, den wir haben, nicht so belasten, finde ich absolut cooles Feature.
Okay. Siehst du es anders? Nee, bin ich dabei. Würde ich sogar entsprechend zurückstufen, meinem Part. Dann frage ich mich aber, oder frage ich in deiner Richtung, was würdest du denn für den Platz 3 dann in die Runde schicken?
Ja, da bin ich noch nicht ganz so, also mir fehlt da, also ich finde KI ist ja auch ein absolut wichtiges Thema, finde ich gut. Ich habe immer nur Angst, wenn wir KI zu viel haben, also du weißt, wie es ist, dann passiert es im Report, passiert es hier. Also ich finde das Feature gut, aber wie immer ist es so dieser Beipackzettel, da müssen wir noch mal schauen. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Hast du eine bessere Formulierung?
Ja, ich habe eine andere Idee. Wir machen das wie folgt. Ich sage, für die Top-Features sind es das erste mit dem Autoscaling, das zweite One Security, das dritte ist dann die KI, dass man das mit einer kleinen Kapazitätsgröße. Jetzt versuchen wir noch 3 Hidden Champions zu finden und ich schicke dafür Parameter bei Dataflows rein.
Okay, finde ich gut. Dann gebe ich mein, klingt banal, Copy-Job mit rein. Ich liebe das, ich feiere das.
Okay, dann nehme ich den letzten Punkt und schicke noch rein die User-Defined Functions. Aber ich meine die User-Defined Functions, die die Azure Functions ersetzen oder erweitern, ähneln, wie man es auch machen will, weil das ja der Zugriff dann auf das Writeback wäre. Wollen wir noch mal kurz durchsortieren?
Warte, ja, denn bevor du durchsortierst, würde ich noch einen mitgeben.
Okay.
CI/CD-Unterstützung. So. Und jetzt sortieren wir es durch.
Ich setze die Dataflows auf 1. Willst du deinen Copyjob eher haben?
Bleib bei meinem Copyjob, der hängt. Wobei, also, das Hidden Feature, vielleicht ist es nächstes Mal weiter oben, wäre noch CI/CD, aber das würde ich aktuell, ich würde es auf 3 setzen, es sei denn, du hast was davor kommt. Also, Copyjob ist 2.
Copyjob ist 2. 1 machen wir dann die Dataflows. 3 wäre ich bei CI/CD bei und dann machen wir als 4. tatsächlich die User-Defined Functions in dem Rahmen. Dann haben wir unser Ranking auch da durchgeführt. Was man auch wirklich sagen muss, ist wirklich schwer, weil es gibt wirklich so ganz hidden Features, gerade was sich im Rahmen der REST API tut, so dass man selber automatisieren kann, was wahrscheinlich auch wieder mit rein mit der CLI Kombination, dass man da wirklich super administrieren kann und automatisieren kann. Da gibt's so viele tolle Sachen, die gar nicht so weit auf die Bühne schaffen. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir da noch mal rankommen und da auch eine entsprechende Präsenz für schaffen. Aber ich glaube,
aber gib dir ein bisschen Zeit, vielleicht schaffen wir da beim nächsten Mal oder übernächstes Mal ein bisschen mehr Tiefe, denn ich weiß, wenn die Features erstmal ein bisschen gesettelt sind und da sind und genutzt werden, wir werden Anwendungsfälle finden und ich glaube, auch dann hat vielleicht die User-Defined Function, die ich bis jetzt immer so ein bisschen wegschiebe, vorsichtigerweise, vielleicht hat sie ja noch eine Chance, auf das Treppchen zu kommen. Da ist alles möglich.
Genauso wie du es sagst, die Produkte reifen ja immer noch beim Kunden. Wichtiger ist aber eigentlich, dass es nur so kleine Häppchen sind, die die Kunden verdauen müssen und nicht so ein Überfressen in dem Rahmen, dass man dann so ein riesen neues Release hat und will plötzlich alles nutzen. Ich meine, die Ausbeute ist schon sehr gut, aber ich glaube, jeder wird sein Häppchen finden an dem Buffet und wir da weiter vorangehen. Und dann viel Spaß beim Essen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
Wünsche ich dir auch. Bis dahin. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.